Herzlich willkommen zu Money Matters, der Podcast von Miss Finance, wo es um Finanzen, Mindset und deine Geschichte mit Geld geht. Mit mir, der Angela Mügin und vielen spannenden Gästen. Hallo zusammen, ich bin heute hier mit Esther Miriam de Boer. Sie ist Mitinhaberin und CEO von Get Diversity, einer Beratungsfirma, die ihr Unternehmen hilft, Vielfalt in Managementpositionen zu bringen. Sie ist politisch aktiv, Vorstandsmitglied von CH++ und ehemalige Präsidentin vom Verband für Frauenunternehmen. In diesen verschiedenen Rollen hat sie in verschiedenen Positionen verhandelt und heute teilt sie ihren Erfahrungsschatz mit uns. Herzlich willkommen, Esther. Schön, bist du heute dabei.
Danke für die Einladung, Angela.
Liebe Esther, ich fange immer mit eigentlich der gleichen Frage an. Sie ist ein bisschen philosophisch fast. Wer bist du?
Ja. Oh, das ist die Frage, die ich eigentlich immer am schwierigsten finde, weil ich habe so viele Bälle in der Luft, so viele Rollen, so viele Sachen schon gemacht, dass ich mich wie nicht mit etwas so direkt identifizieren kann. Ich bin eine vielfältige Persönlichkeit, denke ich. Bin Mutter, Unternehmerin, eben politisch aktiv, gesellschaftlich engagiert und.
Sehr gut. Ich möchte eigentlich genau dort nämlich einhängen. Du hast in deiner Laufbahn ganz viele verschiedene Seiten vom Verhandeln kennengelernt. Als Unternehmerin, als Verwaltungsrätin, als Mutter, eben in der Politik, sage ich jetzt mal so. Und hast auch viele Verhandlungen begleitet. Mhm. Man sagt so ein bisschen, Frauen verhandeln schlechter oder einfach weniger. Ist das nur ein Mythos? Und es wird ja oft auch als Grund so ein bisschen für eine Gender Pay Gap aufgeführt.
Ja, ich glaube, es ist ein rechter Teil ein Mythos. Ich war eine Zeit lang im Einkauf tätig, im Procurement, und dort habe ich einen Haufen Einkaufsleiter und Leiterinnen kennengelernt, die prinzipiell nur Frauen anstellen, weil sie besser verhandeln. Frauen verhandeln, wenn es nicht um sich selber geht, sondern um eine Sache geht, um Familie geht, ums Unternehmen geht. In den Augen von vielen Leuten eigentlich besser als Männer. Es gibt einen Haufen, wo sie bevorzugen. Und ich denke, es kommt sehr auf die Lebenssituation drauf an. Was allerdings tatsächlich erwiesen ist, dass Frauen tendenziell schlechter verhandeln, wenn es um Löhne geht. Das ist ganz ein spezifisches Gebiet von der Verhandlung, wenn es darum geht, ihren eigenen Wert einzuschätzen und die Lohnverhandlungen für sich selber zu führen.
Das könnte ich im Fall für mich selber auch so ein bisschen so unterschreiben, dass mir ganz einfach fällt, für eine Sache einzustehen, für mich selber nicht so.
Ja, jetzt bei den Lohnverhandlungen, da gibt es ja eine interessante These dazu, die durchaus bereits wissenschaftlich erhärtet ist, dass Frauen ein besseres Selbsteinschätzungsvermögen haben und realistischer mit ihrem Wert umgehen als Männer tendenziell, weil es einfach viel mehr Männer gibt, die sich selber überschätzen und entsprechend auch in Lohnverhandlungen höhere Löhne fordern, als was sie schlussendlich ihrer Leistung tatsächlich wert sind. Also eigentlich müsste man die Art und Weise, wie man darüber redet, umkehren und sagen, Frauen sind realistischer in Verhandlungen und Männer neigen leider dazu, sich selber zu überschätzen und werden entsprechend auch überbezahlt.
Okay, also ein bisschen von der anderen Seite, sehr spannend.
Das habe ja, das mache ich noch gerne, so ein bisschen narrativ kehren.
Gerade jetzt mit dem neuen Scheidungsrecht und grundsätzlich mit dem Umbruch, der in der Gesellschaft stattfindet, verhandeln wir ja eigentlich ständig. Ja. Also nicht nur über Geld, sondern auch über unsere Lebensumstände. Siehst du das auch so und hast du da Tipps?
Ja, es ist natürlich, die ganzen gesellschaftlichen Erwartungen, die lösen sich auf, werden vielfältiger. Wir wachsen nicht so automatisch in Rollen, in Vorgaben der Eltern, in das Geschäft der Eltern, wie früher. Oder eben auch in die Mutterrolle, in die Vaterrolle und so. Das heisst, man muss sich laufend immer wieder damit auseinandersetzen, was lebe ich für ein Leben, was will ich für ein Leben leben und was hat das für langfristige Folgen. Also jetzt gerade in Bezug auf Erwerbstätigkeit sind die Langfristfolgen unglaublich wichtig. Wenn man nur das Hier und Jetzt heute anschaut und sagt, ja, das lohnt sich gar nicht, um arbeiten gehen als Mutter, weil ich habe so viele Krippenkosten und ich muss so viel mehr Steuern zahlen, da bleibt ja nichts übrig, dann ist das einfach nur eine Heute-Betrachtung. Aber langfristig hat man dann viel weniger zweite Säule, dritte Säule Gelder, also die ganze Altersvorsorge ist einfach nicht so stabil, wie wenn man weg war, arbeiten. Also für Geld arbeiten. Mhm. Ich meine, Familie haben ist ja auch arbeiten, aber für das wird man nicht bezahlt. Und entsprechend lohnt es sich darüber, auch immer wieder mit einem ganz weiten Blick in die Zukunft nachzudenken und das mit sich selber auszuhandeln, was man wirklich will und wie man sein Leben aktiv gestaltet.
Wann ist der Verhandeln wichtig?
Immer. Ja, also ich bin ja in Holland geboren und bin genetisch 100% Holländerin. Und wir sind ja so ein Seefahrervolk, wo auf der ganzen Welt sie gehen Waren einkaufen und verkaufen. Und
okay, es liegt im Blut.
Ja, ja, also verhandeln, der Basar, das liegt den Holländern einfach so genetisch mehr im Blut. Aber grundsätzlich, wer nicht gefragt hat, bekommt keine Antwort. Das heisst, immer ein bisschen schauen, was noch möglich ist oder was auch noch gehen würde, das lohnt sich grundsätzlich. Mhm. Also wenn man mit einem Nein kann umgehen kann. Also das ist natürlich dann schon eine Bedingung, oder? Dass man, wenn man in eine Verhandlung einsteigt, dass man dann auch nicht die Antwort scheucht.
Ja, dass man auch ein bisschen mehr Mut haben in dem Fall.
Ja, unbedingt.
Warum ist es dann eben so wichtig, dass man das macht? Ich sage jetzt mal gerade als Frauen.
Ja, vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Mhm. Wir Frauen sind häufig in unseren Familien mit so Rollenverständnis, Verhaltensverständnis aufgewachsen. Ich weiss nicht, wie es den jüngeren Frauen geht. Ich bin jetzt Mitte 50. Aber fall nicht auf, tu nicht zu fest fordern, tu dich nicht zu fest in den Vordergrund stellen, tu dich nicht zu aufreizend anlegen, bis nicht zu laut und so weiter. Also all das Auffällige hat man uns wie abgeschliffen, abtrainiert. Und auch bei Verhandlungen hat man häufig, denke ich, als Frau das Gefühl, man sei anmassend, wenn man ein Bedürfnis äußert. Dabei ist das Bedürfnis äußern und miteinander aushandeln, wo dass man sich trifft, damit möglichst alle Bedürfnisse könnt inkludiert werden in der Lösung, ist die natürlichste Geschichte auf der Welt, um einen guten Kontext zu kreieren. Und darum ist es wichtig, dass man das äußert, aber man hat uns das wie abtrainiert. Und darum denke ich, ist es für Frauen noch ein Stückchen wichtiger, sich das wieder anzueignen.
Mhm. Ja, also ich würde schon sagen, es kommt uns nicht so natürlich, oder?
Also ja.
Wie du sagst, antrainieren. Am Anfang ist es vielleicht auch komisch.
Ja, weil es eben anmassend wirkt, ein eigenes Bedürfnis zu äußern. Und das ist ja traurig. Ich meine, wir Menschen leben ja miteinander. Und es geht ja wirklich darum, dass wir allen gerecht werden können. Oder nicht 100% meistens, aber möglichst gerecht kann gerecht werden, ausgeglichen kann gerecht werden. Und für das muss man es wagen zu sagen, was einem jetzt gut tun würde oder was man jetzt bräuchte. Das ist nicht nur Geld, sondern das kann auch irgendwie Freizeit sein oder daheim mal sagen, ich brauche mal eine Woche Ferien ohne Kind und ich gehe mit einer Freundin fort. Das sind ja alle Verhandlungen, oder? Wer geht wann in die Ferien, wer hat wann wie viel Freizeit, wer braucht Unterstützung im Alltag, wer ist überfordert und braucht irgendwie eine andere Lösung und so. Das sind mindestens ebenso wichtige Verhandlungen wie die um Geld.
Mhm, absolut, und die gehören ja eben, schlussendlich geht es ja auch ins Geld rein, das kommt ja immer so ein bisschen hinten nach, als Anhängsel, oder gerade jetzt am Familientisch, wenn man jetzt verhandelt, wer macht wie viel, eben was liegt denn noch drinnen und so, schlussendlich ist ja wie die Grundlage, geht ja dann immer aufs Geld, aber es ist so wichtig, dass ich einstehe für meine Bedürfnisse, und ich habe jetzt, wo du das erzählt hast, auch wie gerade so ein bisschen das Gefühl gehabt, es geht auch um sichtbar machen von mir, also ich muss
ja
ein bisschen die Hosen runterlassen eigentlich auch. So.
Ja, das macht einem auch verletzlich, angreifbar. Also wenn man sagt, was man braucht, dann würde ja ein Nein, eine Verweigerung von diesem Bedürfnis auch eine Verletzung auslösen. Und manchmal macht man das aus Selbstschutz nicht, weil man nicht verletzt werden will. Sagt man lieber gar nichts und zieht sich wie ganz zurück. Oder man verschwindet in einer Art und man nimmt den Raum nicht ein, der einem würde zustehen würde. Als Mensch.
Ich glaube, das geht ein bisschen in das rein, wo ich mir das nächstes notiert habe, wo ist, warum braucht es so viel Mut, um für seine Bedürfnisse einzustehen? Das ist dann wahrscheinlich das,
ja, was du gesagt hast. Das, ja, genau, das ist das mit der Verletzlichkeit. Ja. Sich getrauen, sich erlauben, überhaupt Bedürfnisse zu haben und sich getrauen, die Bedürfnisse auch zu äußern. Und dann tut man das ja, aber wenn man es äußert, wirklich am Urteil von der Umgebung aussetzen. Mhm. Und jetzt im Zusammenhang mit arbeiten gehen und Kinder heilen, sind Frauen einfach dieser Verurteilung ausgesetzt, ja, bist du eine Rabenmutter oder schaust deinem Kind nicht gut genug, für was hast du ein Kind, wenn du dann nachher gleich arbeiten und. Wenn man diese Bedürfnisse öffentlich äußert, dann bekommt man auch relativ aggressives Feedback, dass das nicht in Ordnung ist, was man da macht, wie man sein eigenes Leben gestaltet. Also da kommt einem dann die ganze Gesellschaft entgegen mit den althergebrachten Rollenerwartungen, was eine gute Mutter darstellt. Das Wort Rabenvater gibt es ja nicht, es gibt ja nur das Wort Rabenmutter. Und dort ist das einfach eine viel größere Schwelle, hinsichtlich jetzt Erwerbstätigkeit zum Beispiel oder hinsichtlich einem Pensum, dort sich getrauen zu sagen, ja, ich will aber jetzt 60 oder 80 oder 100% arbeiten. Weil man von allen Seiten einfach lauter Kritik und Unverständnis muss erwarten. Und dann lässt man das manchmal einfach bleiben aus Bequemlichkeit. Es ist viel bequemer, bei 40% zu bleiben und nicht allzu anmassend zu sein, der Lohnhöhe.
Mhm, das stimmt. Und eigentlich gerade so, ich finde jetzt Muttersein ist eigentlich noch ein gutes Beispiel für das, weil egal wie ich es mache, ich werde eh von einer Seite kritisiert, oder? Wenn ich daheim bleibe, werde ich kritisiert, wenn ich arbeite, werde ich kritisiert. Also muss ich eigentlich mir einfach eine Strategie zurechtlegen, mit dem umzugehen. Das wäre eigentlich die gesündere Variante.
Ja, ist ja verrückt, oder? Dass Frauen sich immer kritisieren lassen, für was auch immer sie für einen Lebensentwurf wählen. Und wenn ein Mann beschließt, er reduziert auf 70% und zu der Familie schaut, schreien alle, hey, ja. Der wird dafür gelobt. Das ist ja eine grundgesellschaftliche Problematik, dass die Frauen ständig in der Kritik stehen, ständig unter der Lupe betrachtet werden. Und die Strategie, damit umzugehen, ist am besten, wenn es irgendwie geht, das zu ignorieren und zu sagen, das Ding durchzuziehen, nicht links und nicht rechts zu hören. Und sich nur mit Leuten umgeben, die das gut finden, was man macht.
Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Das habe ich ganz, ganz fest jetzt auch ein bisschen gemerkt in dieser Teilselbstständigkeit, wo ich mich darin begeben habe, dass man einfach auch das Umfeld nachher irgendwie ein bisschen ändert, zu einem Umfeld, das einem unterstützt, wo am gleichen Strang zieht und dass das so, so powerful, also dass einem das so viel gibt, auch der Austausch. Und ich glaube, das ist ja dann schlussendlich in allen Lebensbelangen so.
Absolut, ja, das lohnt sich in verletzlichen, verletzbaren Lebenssituationen auch wirklich ein unterstützendes Umfeld zu suchen und Kinder möglicherweise auch an einem Ort gross zu ziehen, wo das Umfeld vorhanden ist. In Städten hat man einfach viel mehr Doppelverdiener und auch Infrastruktur, Kinderkrippen, kürzere Distanzen etc. Ich würde heute wieder meine Tochter in einer Stadt gross ziehen und nicht aufs Land gehen.
Ja, man auf dem Land kann das so bestätigen. Es ist da schon nochmal eine andere Nummer als nur schon so eine Ganztagesstruktur. Das ist eine Herausforderung. Ich weiss jetzt nicht von mir selber, weil ich habe kein Kind, aber einfach so von rundum. Also wenn ich jetzt da würde sagen, 100% arbeiten, ja, dann würdest du dich sehr angreifbar machen, ich sage es.
Ja.
Und die Infrastruktur ist auch nicht da. Also.
Ja, und es sind andere Länder, also ich war heute über den Mittag mit jemandem gehen essen, der in Frankreich jetzt jahrelang gearbeitet hat. Er sagt, Frankreich ist da ganz anders. Und eigentlich ein grosser Teil von Resteuropa, insbesondere die latinischen Länder, sind da viel lockerer. Oder? Die Strukturen, die sind für die Kinder ganztags, Frauen und Männer gehen 100% arbeiten, das ist alles völlig normal. Und auch Schweden ist eines von diesen Rollenbeispielen, wo das ganz anders organisiert hat und das gar nicht so viel Reibung verursacht, sondern es ist einfach normal.
Mhm. Also wir haben ganz spannende Verhandlungen daheim. Mein Mann ist aus Dänemark. Und ich bin von Luzern auf dem Land aufgewachsen, sehr konservativ.
Also, wäre ich gerne Müsli und würde gerne mal reinhören, wie das tönt, wenn man in dieser Kombination verhandelt.
Ja, also wenn der Mann eigentlich moderner ist als die Frau, so ein bisschen auch weiter ist und für ihn absolut, also seine Mama ist 73 und sie hat immer gearbeitet und es ist absolut normal, dass sie das eigene Geld hat, das eigene Konto und all diese Sachen. Oder? Also es ist... Ja, man hat manchmal so ein bisschen Konflikte, wo spannend sind, dann im Nachhinein, nicht wenn man drin steckt, um zu sehen, dass vielleicht ja, das einfach mit den Glaubenssätzen zu tun hat, wo ich halt einfach die Rollenbilder ganz anders hatte als er. Ja.
Das Gute ist ja, dass man sich dann inspirieren lassen kann, auch in Form von Verhandlung natürlich, dass man sich vom Gegenüber mitreißen lässt.
Genau, ja. Und eben, dass man dann manchmal auch sieht, also, was mir dann nicht so leicht fällt, aber manchmal dann auch zu sehen, okay, es ist jetzt vielleicht einfach mein Bild, wo mich, ohne dass ich mir das bewusst war, so ein bisschen die traditionelle Schweizer System, es ist einfacher in der Schweiz, in die konservative Rolle zurückzukehren oder gewisse Erwartungen zu haben, wo ich mir manchmal gar nicht so bewusst war. Und das ist schon, das ist ein mega Prozess gewesen, dann eben das manchmal auch zu sehen.
Ja, ja, und wenn man es dann wagt, oder, und auf den Chef oder die Chefin zugeht und sagt, hey, ich brauche mehr Geld, ich will mehr Pensum, was auch immer, ich will aufsteigen, ich will die Beförderung. Also, das ist dann auch nochmal ein bisschen speziell, weil man das von den Frauen auch nicht so erwartet, dass sie das machen. Ich will einfach wirklich mitgeben, bei Vorgesetzten im Top-Kader ist das sehr viel willkommener, wenn man das macht, als was man meint. Weil die meisten grossen Unternehmungen haben wirklich Fach- und Führungskräftemangel und suchen händeringend nach willigen Frauen, die wirklich aufsteigen wollen, die wirklich Karriere machen wollen, die wirklich hochprozentig arbeiten wollen. Und, und. Also wenn, dort rennt man ja oft offene Türen ein. Wenn man sich dann getraut, zu sagen, doch, ich will das, ich gehe den Weg und wo geht es weiter? Oder wo ist die nächste Stegenstufe?
Mhm. Ich habe mir notiert, dass ich von dir gerne hören möchte, was so typische Fehler sind, wo dir in Verhandlungen schon begegnet sind. Und dann ist das vielleicht gerade einer, dass passiv darauf warten, dass einem jemand anspricht, oder?
Ja, genau. Also wirklich wichtige Verhandlungen, ganz grundsätzlich, ist, dass man eine Art Plan hat, dass man weiss, wo ist mein sogenanntes Walk-Away-Limit, also wo gehe ich nicht drunter. Gehauen oder gestochen, da sind die Konsequenzen, da tue ich künden oder was auch immer. Ich gehe dort nicht drunter. Das hat etwas mit Selbstrespekt zu tun, oder? Dass man für sich selber einsteht, seinen eigenen Wert einschätzt und sagt, so, der Schritt, der steht mir jetzt zu und im Minimum so viel. Und dass man auch weiss, in einer idealen Welt, in einer perfekten Welt, ist das eigentlich das Ziel, das ich her will. Und das darf durchaus ein bisschen gross sein. Und dass man dort in der Verhandlung auch nicht abwartet, was bietet es vis-à-vis an, oder? So ein bisschen, ja, ich denke, wir reden mal über Lohn, was denkst du? So ein bisschen, das ist sehr schwach, sehr weich. Sondern man sagt so, ich bin jetzt seit 2 Jahren da, ich habe das und das und das geleistet, mir da und da und da Respekt verschafft. Und ich möchte mit dir über meinen nächsten Karriereschritt reden. Also, dass einfach klar ist, es geht um den nächsten Karriereschritt. Ich möchte gerne hier im Unternehmen bleiben. Und dann aber das und jenes. Ich möchte Führungsverantwortung bekommen. Also, dass man wirklich sagt, was man alles will, was eigentlich auf dieser Wunschliste steht. Und das muss vielleicht nicht gerade in 5 Minuten umgesetzt werden, sondern kann heissen, ui, im Moment ist es gerade ungünstig. Und sagen, okay, aber dann lass uns abmachen, dass das innerhalb des nächsten halben Jahres passiert. Und bis das passiert, darf ich noch eine Weiterbildung suchen. Ein Coaching, irgendeinen Kurs oder so, Leadership-Kurs oder etwas. So, dass man wirklich ganz fein, mit einer feinen Auflösung schon einen Plan hat, was man sich eigentlich wünschen würde. Und gleichzeitig, das ist der andere Fehler, der passieren kann, dass man nicht einfach nur an diesem Plan kleben bleibt, sondern verhandlungsoffen bleibt. Es kann ja passieren, dass das Vis-à-vis einen extrem guten Vorschlag macht, mit dem man gar nicht gerechnet hat, an dem man gar nicht gedacht hat. Also für das muss man auch noch offen bleiben und dann nicht einfach so innerlich denken, ja nein, das habe ich nicht auf meinem Plan gehabt, das wische ich jetzt gerade auf die Seite, sondern dass auch wirklich immer mitdenken, was das Vis-à-vis sagt. Und wenn man so selber eine gute Vorstellung hat, was man will, und gleichzeitig lust, was vis-à-vis anbietet, dann kann man miteinander eine Win-Win-Situation kreieren. Und gleichzeitig aber auch wirklich bereit sein, Konsequenzen zu ziehen. Das ist einer der ganz grossen Fehler, die viele machen, dass sie es versuchen in einer Verhandlung und dann möglicherweise sogar droht mit der Kündigung, dann muss ich einen neuen Job suchen. Ist mir das auch schon passiert, das vorgesetzt, dass Mitarbeiter sagen, ja, muss ich einen neuen Job suchen. Ich bin dann aber so eine Chefin, die sagt, ich sage meine Grenzen und wenn es vis-à-vis sagt, dann muss ich mir einen neuen Job suchen, dann kriegt man von mir zur Antwort, ja, dann geh auf den Markt einen neuen Job suchen. Wenn dich das nicht zufrieden macht, dann haben wir keine Zukunft miteinander. Und diesen Schritt muss man dann auch wirklich gehen, damit man ernst genommen wird, oder, von der Vorgesetzten. Also dort so, ja, messbar mit sich selber und dem vis-à-vis umgehen und konsequent.
Ist es für die Gehaltsverhandlungen problematisch, dass wir in der Schweiz so wenig über Geld reden?
Vielleicht kann ich gut beurteilen. Es gibt in der Schweiz vom Bundesamt für Statistik den Lohnrechner Salarium. Und der liefert ja eigentlich eine gute Transparenz darüber, was so die Löhne sind, die gezahlt werden. Und der liefert auch Transparenz darüber, dass die Frauenlöhne im Schnitt tiefer sind als Männerlöhne, weil die tun einfach nur messen, was in der Schweiz rapportiert wird. Und das führt dazu, dass der Medianlohn von einer Frau bei exakt den gleichen anderen Einstellungen von Dienstalter und Anstellungsgrad und so weiter, der Medianlohn von einer Frau ist immer so 300 bis 1000 Franken tiefer als der Medianlohn von einem Mann. Und das ist auch noch spannend, oder, dass wenn man in einer Lohnverhandlung als Frau dann zum Beispiel sagt, ja, ich habe mal nachgeschaut, was so der Medianlohn ist, unter der Median gehe ich nicht. Sie bietet mir jetzt quasi den Medianlohn für eine Frau an, erwartet von mir aber Leistungen, wie sie von einem Mann auch würden erwarten. Und der Medianlohn vom Mann ist dort oben. Ich hätte gerne so viel. Das habe ich einmal gemacht in einer Lohnverhandlung. Da hat mir der HR-Chef gesagt, ja, ich sei die präferierte Kandidatin für diesen Job. Und dann haben sie mir den Lohn gesagt und er war tiefer als der, den ich bisher hatte. Und ich hätte meine Überstunden auch noch tragen sollen. Die wären nicht ausgezahlt worden. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich jetzt ein Mann um 40 wäre, was würden sie mir da zahlen? Und dann sagte ich, ja, das ist nicht relevant, sage ich mal. Also da in diesem Konzern ist das Lohnband für 40 und Mann etwa da, in dieser Klasse. Ich habe mich gut informiert. Und sie erwartet von mir genau die gleiche Leistung. Ich war dann 10 Jahre jünger gewesen, noch. Und gesagt, Alter spielt da eigentlich keine Rolle. Es ist mir dort mehr ums Alter gegangen. Ich war recht jung gewesen für diese Stelle. Und, sondern es geht darum, was am Schluss vom Tag und am Schluss vom Jahr an dieser Stelle muss geleistet werden. Und wenn das bei einem 10 Jahre älteren Mensch einfach 20'000 Franken mehr wert ist als bei mir, dann verstehe ich die Welt nicht. Ich leiste ja das und sie haben mich ja zuoberst auf der Prioritätenliste. Also möchte ich gerne entsprechend bezahlt werden. Ich mache doch nicht den blöden Fehler, für weniger Geld mehr Stunden arbeiten und das dann auch noch als Beförderung anzunehmen. Und und dann hat er mir irgendwie alles Schlöckchen angehängt, dass ich da ein bisschen materialistisch unterwegs bin. Und dann habe ich gesagt, ja, das hat mir eine Freundin auch gesagt, das sei genau so ein Argument. Ich soll mich dann im Fall nicht darauf einlassen. Man versucht es halt dann amix, die Leute nochmal ein bisschen abzudrücken, einfach zum Geld sparen auf der Lohnkostenstelle. Er könnte schon den zweiten Best nehmen, wo er 20'000 Franken teurer müsste zahlen, nur weil er 10 Jahre älter sei. Ich tue da meine eigenen Entscheidungen fällen. Und das war richtig hässig. Und bei der nächsten Beförderung ist dann im Fall mein zukünftiger Chef zu mir gekommen. Der hat den HR-Mensch gar nicht auf mich zugelassen. Er hat dann gesagt, Esther, das ist der Job, das ist der Lohn und ich verhandle nicht mit dir. Er
hat sich umgesprochen.
Er hat sich umgesprochen, ja. Ja, aber das Angebot war gut dann.
Gut, also der hat sich so gleich gelohnt, weil sie schon gewusst haben, dass du deinen eigenen Wert kennst.
Ja, und vorbereitet war ich, ja.
Denn das war jetzt sehr eine erfolgreiche Verhandlung. Wie macht denn das so erfolgreich oder wie verhandle ich richtig?
Ja, also seine Rechte kennen, seine Möglichkeiten kennen, den Kontext kennen, also Daten, Fakten kennen, je nachdem, wie hart die Verhandlungen sind, ist schon auch ein rechter Teil vom Erfolg. Also, dass man wirklich gut vorbereitet reingeht. Es gibt aber auch andere Formen von Verhandlungen, wo auch auf eine Art kämpferisch und konfliktreich sind, aber wo die Problematik nicht ganz so offensichtlich auf dem Tisch liegt, wieso dass es zu Spannungen kommt. Dort geht es manchmal darum, also gerade in grösseren Gruppen, wenn man verschiedene Stakeholders am Tisch hat, auch zu verstehen, was sind eigentlich die Motivationen der Einzelnen. Warum vertreten die eine bestimmte Position? Wir neigen hier in Zentraleuropa, insbesondere in der Schweiz, sehr stark dazu, nur den logischen Teil von einer Position anzuschauen und all das Unlogische wie auszublenden. Und es gibt einfach auch noch Machtinteressen, es gibt Statusinteressen, es gibt Transparenzinteressen, es gibt allerlei Interessen, Der Schutz von Beziehungen, es gibt auch Formen von Korruption, wo manchmal, das muss nicht immer mit Geld verbunden sein, aber eine Form von Abhängigkeiten, die müssen geschützt werden und so. Und wenn man dort so ein Gespür dafür bekommt, was die verschiedenen Fäden sind, wo die Leute daran hängen, wie Marionettenpuppen, wenn sie in einer Verhandlung sind, wo sie steuern, dann kann man besser auf die Interessen dahinter eingehen und quasi die Verhandlungsperson mit den Interessen dahinter auseinanderziehen und die Verhandlungsperson zu einem Subjekt drinnen machen und nicht einfach so als eben Marionettenpuppe von irgendwelchen anderen Leuten ansprechen. Das ist so manchmal auch noch so eine Technik, die hilft, dass man wirklich erfolgreich ist miteinander. Und für das gibt es Methoden zum Vorbereiten. Man kann daheim am Esstisch die verschiedenen Verhandlungspersönlichkeiten mit einem Zettel an jedem Platz platzieren. Es ist niemand da, aber man macht es mit sich selber und sitzt auf den Platz und sagt sich selber, ich bin jetzt Angela Migind, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und habe die und die Funktion, bin wegen dem und dem da, das und das ist mein Auftrag, das ist meine Existenzberechtigung im Unternehmen und. Und mein Interesse da drin ist das und das. Und das aufschreiben, oder? Und verstehen, warum das der andere am Tisch sitzt. Man kann nicht immer mit logischen Argumenten gewinnen. Also man gewinnt sogar meistens nicht mit logischen Argumenten. Sondern man gewinnt, wenn man wie das ganze Gefüge versteht und dort kann einfach so ein bisschen Bewegung reinbringen in das Gefüge und dem vis-à-vis klar machen, wo es vis-à-vis für seine eigenen Interessen Vorteil hat.
Sehr, sehr spannend. Danke vielmals. Schritt zurück eigentlich. Sehr interessant. Kannst du uns 3 ganz konkrete Schritte an die Hand geben, die man bei der nächsten Verhandlung anwenden
könnte? Ja, ein bisschen zurückkommend auf das, was ich vor ein paar Fragen schon gesagt habe. Was ist mein Verhandlungsziel? Was ist meine Wunschliste? Also wirklich in der besten aller Welten. Wunschlisten als Christkindli. Was sind die Ausschlusskriterien in der Verhandlung, wo ich wirklich davon laufe, also was lohne ich mir nicht bieten, und dann offen bleiben, für, also das Interesse vom Vis-à-vis verstehen, die Motivation und Antreiber vom Verhalten vom Vis-à-vis verstehen und auch hören. Wirklich in der Verhandlung ist noch viel hören, nachdem man klar gesagt hat, was man sich wünscht. Und es ist nicht so sehr eine Forderung. Eine Forderung kann aggressiv wirken, aber es ist mehr ein Wünschen. Also wirklich, ich wünsche mir einen nächsten Karriereschritt. Das ist noch keine Forderung, oder? Das ist noch nicht aggressiv. Das ist einfach mal auf den Tisch gelegt, weshalb man da miteinander am Tisch sitzt und redet. Und dann kann man mal schauen, wie sich das Gespräch entwickelt. Oder ich wünsche mir mehr Lohn. Oder ja, manchmal kommt die Lohnforderung auch aus einer ganz anderen Lebenssituation raus, weil jemand in einer Scheidung ist und wirklich mehr Geld braucht, um überleben. Dann muss man miteinander reden, wie kann man das auch noch anders lösen, weil ich kann schon müssen sagen, wir sind als Arbeitgeber nicht dazu da, um deine Lebenssituation zu lösen. Ich kann nicht einfach mehr Lohn zahlen, nur weil du jetzt deine Lebenssituation änderst. Das braucht wie eine andere Lösung dann. Und die liegt außerhalb vom Arbeitgeber. Und dann haben wir ein Coaching-Gespräch miteinander geführt. Das war eine andere Form von Verhandlung. Ich habe dieser Person dann einfach geholfen, wie man noch anders an das andere Thema herangehen kann. Und das hat auch zum Erfolg geführt, ohne dass ich mehr Lohn zahlen musste.
Wie gehe ich mit sogenannten Totschlagargumenten um? Also das Beispiel ist da, so ein bisschen, wenn es sagt, ja, Lohnerhöhungen geben wir nur einmal im Jahr und dieses Jahr haben wir kein Budget mehr.
Also, dann würde ich jetzt am Tisch festhalten, schriftlich, dass bei der nächsten Lohnrunde, dass man mindestens zum Beispiel 2% oder 5% überkommt. Dass man jetzt miteinander festhält, ich bin das wert. Aber es geht im Moment nicht. Und bei der nächsten Lohnrunde habe ich Vorrang. Weil dann sagt man, okay, ich nehme dein Argument gegen, ich höre dich. Ich habe aber auch eine Erwartung. Und wenn die Erwartung nicht jetzt als Versprechen mindestens erfüllt wird, dann muss ich einen anderen Job suchen. Weil hinhalten, sich hinhalten lassen, am Gängelband herumführen lassen, sollte man sich nicht. Es gibt ja den Arbeitgeber, der das Gefühl hat, ja, man kann die Leute immer vertrösten. Und dann so hält man seine Lohnbudget tief. Ich weiß nicht, ob das ein Totschlagargument ist, aber manchmal gibt es ein Totschlagargument. Ich bin noch am Überlegen, ob man jetzt gerade so ein klassisches einfällt.
Das haben wir noch nie so gemacht. Das ist zum Beispiel auch noch so ein bisschen Klassiker, oder? Wenn man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt um einen Lohn verhandelt, sondern vielleicht um einen Tag Homeoffice oder so. Das haben wir noch nie so gemacht. Das machen wir nicht so.
Das machen wir nicht so, ja. ja, ich habe ein Totschlagargument. Dort muss man ein bisschen üben. Also, das machen wir nicht so. Das kann der Anfang vom Ende sein, wenn man mit dieser Haltung an Innovationsprozess angeht, zum Beispiel. Also, dass man dann wirklich konfrontiert und sagt, so wird auch nie etwas Neues passieren hier im Unternehmen. Stillstand ist der Tod von jedem Unternehmen, schon immer gewesen. Und also mir ist das einmal passiert mit der französischen Gewerkschaft, der Pilotengewerkschaft in einem Workshop in Frankreich, bei der Airline gearbeitet, Swissair damals. Und dann sind die Gewerkschaftsvertreter auf mich zugekommen. Die haben dort ziemlich rote Zahlen geschrieben und gesagt, don't touch our tradition, also tu unsere Traditionen nicht ändern. Und dann habe ich ihnen gesagt, eure Tradition ist, um jeden Tag 1 Million Euro zu verlieren. Wenn ihr diese Tradition nicht ganz schnell ändert, dann gibt es eure Firma bald nicht mehr. Oder das ist glasklar. Wir müssen etwas ändern, sonst sind wir tot. Und wer jetzt sich verweigert, der Veränderung, der kann gerade jetzt zur Tür aus fortgehen. Also ich habe überhaupt keine Macht gehabt, um irgendjemanden zu kündigen. Das hat mich dann jemand beiseite geschoben und gesagt, geh schnell raus, da tief durchschnaufen und ich regle das hier. Und dann 4 Stunden später ist die Person wieder gekommen, hat mich reingeholt und gesagt, es ist geregelt, du kannst jetzt deinen Workshop machen. Und die Leute waren kooperativ nachher, weil es ist einfach wahr, oder? Manchmal muss man einfach die Wahrheit sagen. Das muss jetzt einfach passieren. Und wenn, das jetzt, wenn du dich jetzt hier verweigern willst, dann musst du vielleicht Konsequenzen ziehen und gehen.
Ja, und das kann man ja schon auf beide Seiten anwenden. Das kann ja für mich heißen, dass ich muss Konsequenzen ziehen muss und ein passendes Unternehmen suchen, sagen wir mal so.
Ja, unbedingt. Das muss man auch immer wieder überlegen. Was ist der Plan B? Bin ich an einem Ort, wo ich wirklich unglücklich bin? Das ist so auch so eine Vorbereitung zu der vorherigen Frage noch. Ist das eine Situation, in der ich die nächsten 10 Jahre drin kann, mir vorstellen, dass ich zufrieden bin und glücklich bin und erfüllt bin? Und wenn man dann sagt, yes, nein, dann muss man sich überlegen, was muss anders werden. Und manchmal ist eine Kündigung tatsächlich eine gute Idee.
Wie gehe ich jetzt damit um? Man tut ja manchmal auch noch so ein bisschen mit den Benefits spielen, dass es irgendwie heisst, ja, wir haben so gute Pensionskassenleistungen, was ja meistens gar nicht stimmt, aber so ein bisschen die Fringe-Benefits, wenn mir jetzt solche angeboten werden, dann statt Geld, wie weiss ich, ob es jetzt wirklich ein guter Deal ist?
Also, jeder Benefit hat irgendeinen Geldwert. Pensionskassenleistungen, die haben einen Geldwert, die kann man sich ausrechnen. Damit hat man bei der Pensionierung 100'000, 200'000 mehr Kapital. Und das sieht man dann. Wenn ein Arbeitgeber 60% vom BVG übernimmt und der Arbeitnehmer nur 40% abgezogen kriegt, dann hat man tatsächlich mehr Kapital und mehr Geld auf der Bank, weil der Arbeitgeber einfach einen größeren Anteil von dem BVG-Abzug leistet. Also das geht zulasten vom Arbeitgeber. Ein Firmenwagen, der hat auch einen Geldwert. Jetzt ist die Frage, gibt mir das irgendetwas, dass ich noch einen Firmenwagen habe, oder brauche ich den tatsächlich nur für die Firma und der bietet mir gar keinen Mehrwert? Dann muss man sich darüber klar sein, dass man privat eigentlich gar kein Auto braucht und eigentlich auch kein Bot. Und vielleicht steht es dann konsequenterweise auch immer auf dem Firmenparkplatz, weil man tatsächlich ein autofreies Leben führt, privat. Und dann lässt man sich das auch nicht anrechnen an den Lohn in den Verhandlungen. Also dort einfach Klarheit schaffen, Transparenz schaffen, aufrechnen und sagen so und so. Also mir ist da einmal bei einer Verhandlung, bei einer Lohnverhandlung passiert, dass man mir einen Firmenwagen für, ich glaube, Kosten von 20'000 Franken pro Jahr in der Lohnverhandlung angerechnet hat. Und am Schluss hat man mir eine Occasion VW Golf gegeben. Und ich gesagt, hey, sorry, ich bin nicht blöd. Ein Occasions VW Golf kostet 20'000 im Jahr. Ich habe zu diesen 20'000 ja gesagt Und ich würde gerne selber können sagen, was ich für ein Auto fahre für diesen Preis als stellvertretende Geschäftsführerin. Und ja, das ist dann zur Kenntnis genommen worden. Also ich habe dann ein anderes Auto bekommen.
Gut, also auch dort wieder genau hinschauen und vor allem auch mit sich selber vorher abmachen, was für einen stimmt.
Mhm. Ja, und einfach ehrlich sein, also mit sich selber und mit den anderen und einfach sagen, hey, sorry, das ist nicht das, was wir abgemacht haben. Oder das entspricht nicht den Erwartungen. Oder einfach sagen, wir haben ein Missverständnis in den Erwartungen gehabt. Ich sehe jetzt, dass eure Erwartungen sich so und so äußern und meine sind aber so und so gemeint. Sie sagen, können wir nochmal darüber reden, bitte? Weil das geht jetzt weit auseinander, ich bin nicht zufrieden mit dem.
Was ist der beste Tipp, den du jemals bekommen hast?
Der beste Tipp in Bezug auf Verhandlungen, ja. Dort hatte ich Logistik- und Lieferprobleme aus der Türkei raus. Also ich habe Sachen aus der Türkei, also ich für die Firma, Waren aus der Türkei bezogen und es hat immer Ärger gegeben mit diesen Waren. Und dann bin ich in die Türkei gereist, habe dort bei Freunden übernachtet, er ist Schweizer. Und habe das Wochenende angehängt und so und habe ihm einfach von meinem Fall erzählt und hat gesagt, lass es, du gehst jetzt von Firma zu Firma, also wirklich von der Quelle bis, dass es auf dem Flüger ist, die war. Jeder geht abreisen auf deiner Reise und du musst mit jedem Tee trinken und du musst alle Fragen beantworten, die sie dir stellen. Und du musst nicht überrascht sein, wenn niemand über das Geschäft redet. Es redet niemand über Probleme. Sie reden alle sehr privat. Du wirst sehr private Fragen beantworten müssen. Und du musst ganz einen Haufen Tee trinken. Und ganz viel Geduld haben. Da dachte ich, okay, der ist jetzt seit 10 Jahren in dieser Türkei, der wird schon wissen, wieso. Dann habe ich genau das gemacht. Ich habe irgendwelche wildfremden Leute Fragen beantwortet, wieso dass ich noch nicht verheiratet bin und noch kein Kind habe und so. Und habe also einfach brav durchgezogen. Ich dachte, ich wüsste ja nicht, was, wie ich es anders machen sollte. Das ist der einzige Tipp, den ich bekommen habe. Und er hat nachher gesagt, du wirst sehen, du reist zurück in die Schweiz und das Ganze läuft wie am Schnürli, problemlos. Und genau so ist es. Er hat mir nachher, ich habe nachher noch angerufen und gesagt, du, wieso ist das so? Er sagte, die haben dich schon gehört. Die haben einfach nur nicht gewusst, wer du bist. Die nur wollen wissen, wer du bist. Ob man mit dir Geschäft machen kann. Die wissen schon, was schief läuft. Und das musst du denen nicht nochmal auf die Nase binden. Ich sagte, aha, gut. Interessant. Es ist nur um Beziehung gegangen. Ja, und das ist dann halt interkulturell, oder? Es lohnt sich extrem vor Ort, mal irgendeinen alten Fuchs, jemanden, der Erfahrung hat, zu fragen, wie macht man das da? Wie regelt man das da?
Danke vielmals für den Einblick. Zum Abschluss möchtest du den Zuhörerinnen noch etwas mit auf den Weg geben?
Ja, einfach mutig sein, go for it, durchziehen. Und vor allem, also wir als Gesellschaft brauchen auch im Erwerbsleben nicht Mini-Pensen, 40% ist als Arbeitgeberin voll doof, sondern 80% oder so. Machen eure Lebenspläne wirklich so, dass ihr nicht von Anfang an schon Teilzeit, Arbeit und Kind und Kinder bekommen über den Mittag heim und all die konservativen Muster mit einplanen und mit einpreisen, sondern macht euch einen Lebensplan, wo davon ausgeht, dass wenn eine Familie kommt, dann kann man das irgendwie organisieren, aber das tut einem selber nicht in den Träumen, in der Verwirklichung der Träume einschränken, sondern es gibt wie noch etwas anderes als nur Kinder haben und Familie haben. Es gibt auch noch etwas für einen selber, wo wichtig ist und wo einen Platz hat und auch wirklich einen grossen Platz hat.
Sehr schön gesagt, danke vielmals. Schön, bist du heute dabei gewesen, liebe Esther. Das war es für heute. Danke vielmals und tschüss zusammen.
Tschüss miteinander, danke.
Money Matters, der Podcast von Miss Finance. Geldangelegenheiten, Geldgeschichten und vieles mehr, immer frisch auf deine Ohren.